Ja, guten Morgen zusammen. Schön, euch zu sehen. Mein Name ist Tim Reinhardt und wie ich bereits schon vorgestellt wurde, bin Pastor, einer der Pastoren im Gospelforum und hier für das Gebiet Kirchheim-Nürtingen zuständig. Ich war im vergangenen Jahr schon mal hier im Mai, durfte ich hier bei euch predigen und es ist wieder eine große Ehre, hier bei euch zu sein im Rahmen der Allianz-Gebetswoche. Und Günther hat mich gebeten, ein paar Worte einfach zur Allianz-Gebetswoche zu sagen. Und überlegt, was sagt man es dazu? Und mir ist einfach eingefallen, Günther hat ein riesen Herz für die Gemeinden hier vor Ort. Also mir ist einmal aufgefallen, vor mehreren Jahren bin ich mit eingeladen worden zu den Pastorenfrühstücks oder Leiterfrühstücks von einigen Freikirchen. Und was es bedeutet hat für mich, ist, dass ich einfach dadurch einige andere Leiter hier und Gemeinden vor Ort kennengelernt habe. Und was es auch wiederum bewirkt hat, man lernt einfach so die Nöte und Herausforderungen der anderen Leiter mal auch kennen. Und das ist ganz gut. Weil man merkt, hey, wir sitzen eigentlich im gleichen Boot. Jeder hat so einfach seine Herausforderungen und kämpft. Und es tut gut zu hören, hey, die anderen haben auch so ihre Herausforderungen und wir stehen zusammen. Wir wollen einander segnen, wir wollen einander füreinander da sein. Wir wollen uns nicht herunterreißen, wir wollen uns einander aufbauen. Und ich glaube, dazu dient die Allianz-Gebetswoche. Wie wir von gebetet haben, die Gemeinde Christi ist nicht viele Gemeinden in einem Sinn, sondern Jesus hat nur eine Braut. Amen. Er hat nur eine Braut. Und obwohl wir Gottesdienste unterschiedlich feiern und unterschiedliche Ansichten haben und Überzeugungen vielleicht, Meinungen haben, wie es in Ehe übrigens auch so ist, auch wenn die zwei sich schon lange Jahre kennen. Ich bin mit meiner Frau jetzt 26 Jahre verheiratet und trotzdem haben wir immer noch zum Teil ganz unterschiedliche Ansichten. Und wir dürfen diese Ansichten ja haben, aber wir müssen uns gegenseitig ermutigen, gegenseitig aufbauen, gegenseitig anspornen. Und ich glaube, darum geht es, dass wenn wir die Einheit suchen, wir suchen das Gute in dem anderen. Wir wollen einfach uns ergänzen. Wir tun uns nicht schlecht machen. Wir wollen uns nicht irgendwie das Wasser abgraben oder beneiden, sondern wir freuen uns über den Erfolg des anderen. Amen. Wenn jemand anders einfach gedeiht und blüht, hey, dann freuen wir uns daran und denken nicht, ja, aber was ist mit uns? Sondern dann können wir vielleicht davon lernen und sagen, was machen die, was wir vielleicht auch machen könnten, um zu wachsen. Und wir sind dazu gerufen, einander zu segnen und nicht einander irgendwie. Mich bedrückt es einmal, wenn Gemeinden oder einfach auch im Leib Christi man sich gegenseitig einfach auch schlecht macht oder einfach auch das Leben schwer macht oder Artikel schreibt in irgendwelchen christlichen Magazinen und wir kennen das als Gemeinde zu Genüge und denken, Mensch, hey, haben wir nicht genügend Probleme in dieser Welt schon und sollten wir uns nicht gegenseitig unterstützen, auch wenn wir nicht in allem übereinstimmen und es genauso sehen, wie denkt ihr denn, seid ihr mit dabei? Amen. Und ich habe mir gedacht einfach, dass wir ganz kurz vielleicht für den Günther und für seine Frau beten, weil er steht für einfach auch Einheit. Er steht auf, er hat ein Herz dafür und Einheit kann man aus menschlicher Sicht nicht machen. Man kann natürlich sich aufmachen und Leute zusammenbringen und sie an den Tisch bringen, aber letztendlich, wer Einheit bewirkt, das ist der Geist Gottes. Amen. Er muss es machen, er muss Herzen miteinander verbinden, er muss einfach eine Offenheit zueinander schenken, dass die Liebe in unser Herz ausgegossen wird, dass wir den anderen wertschätzen, dass wir den anderen sehen können mit den Augen Jesu. Und ich möchte dafür beten, dass das in dieser Woche passiert, dass es freigesetzt wird. Gerade jetzt an diesem Sonntag, wo Kanzeltausch stattfindet und dann die Gebetsabende stattfinden, ich möchte, dass es wirklich passiert, dass der Geist Gottes es tut. Nicht, weil wir so gut drauf sind, sondern weil er das bewirkt. Und Vater, wir bringen dir diese Woche. Wir wollen sehen, wie der Himmel sich über uns öffnet. Wir wollen sehen, wie du Herzen miteinander verbindest, Herr. Wie ganz neu die Liebe des Heiligen Geistes in unser Herz ausgegossen wird. In jedem einzelnen, Vater. Dass wir nicht die Unterschiedlichkeiten in erster Linie sehen, sondern, Vater, dass wir die Gemeinsamkeiten sehen. Dass wir das Verbindende sehen können, Vater. Und dass einfach in der Liebe, Vater, wir den anderen auch annehmen können. Dass wir in der Liebe, Vater, die Wertschätzung dem anderen auch zum Ausdruck bringen können. Und Vater, die Allianz-Gebetswoche hier in Kirchheim, sie soll eine Demonstration in der geistlichen Welt auch sein, dass wir zusammengehören, dass wir zusammenstehen und dass wir gemeinsam Reich Gottes bauen wollen und sehen wollen, wie das Reich Gottes unaufhaltsam vorangeht in Jesu Namen. Und wenn du übereinstimmst, dann darfst du Amen sagen. Amen, Halleluja. Komm, wir geben Gott mal einen richtigen Applaus. Applaus Ja, Günther hat mir alle Freiheit gegeben, nicht alles zu tun, aber alle Freiheit gegeben, heute über ein Thema zu predigen, was mir auf dem Herzen liegt. Aber ich habe mir dann einfach nochmal Gedanken gemacht, was ist denn so der Vers oder die Thematik dieser Woche, und ich bin da gehorsam. Ich möchte mich mit einklinken. Wenn es schon Kanzeltausch ist und Allianz Gebetswoche, dann möchte ich mich nicht ausklinken, und habe mich einfach da mit eingeklinkt. Und der Vers für den heutigen Tag, der ist aus 1. Mose 12, Vers 1 bis 3. Und die Thematik der ganzen Woche steht unter dem Motto: als Fremde und Pilger unterwegs, wenn du es noch nicht gewusst hast. Wir lesen gemeinsam, ihr könnt es hier mitlesen, ich hoffe, ihr könnt es lesen, aus 1. Mose 12, die ersten drei Verse. Und der Herr sprach zu Abraham, damals hieß Abraham noch nicht Abraham, sondern Abraham: geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen und die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Wow, was für eine gewaltige Verheißung. Ich weiß nicht, ob du schon mal je so eine Verheißung bekommen hast, nämlich dass Gott deinen Namen groß machen wird und dass in dir eines Tages alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Das ist eine gewaltige Verheißung. Und während ich das so las, kamen mir drei Punkte, die ich gerne euch einfach so mitgeben möchte, die mir einfach wichtig geworden sind. Und das erste ist hier: der Herr sprach. Das bedeutet, Gott ist ein Gott, der spricht. Gott ist nicht stumm, Gott ist nicht irgendwie abwesend, sondern Gott, er möchte mit dir kommunizieren. Er möchte in dein Leben hinein sprechen. Und manche fragen sich halt, ja, spricht Gott zu mir oder spricht er heute noch oder wodurch spricht er denn? Ja, mir ist er noch nie persönlich begegnet. Früher habe ich bei UPS gearbeitet als Zusteller, und man geht dann in die Firma rein und bringt ein Päckchen rein, und wir sind angehalten worden, immer als Zusteller freundlich zu sein. Und dann geht man natürlich rein und sagt: Grüß Gott und so weiter. Und da war ein Kunde, der war jetzt nicht ganz so freundlich, und er sagt: ja, wenn du ihn siehst, dann grüßen von mir. So mehr als weniger halt, mir ist Gott noch nie persönlich begegnet oder zu mir hat Gott noch nie gesprochen. Und die Russen haben ja mal vor Jahren Astronauten ins Weltall geschickt, weil sie wissen wollten, ob Gott da im Himmel ist, ob Gott im Weltall ist. Und sie sind zurückgekommen und haben gesagt: wir haben Gott nicht gefunden. Wir haben ihn dort nicht gesehen. Und viele Menschen fragen sich heute oder sagen: Gott hat zu mir noch nie gesprochen oder ich höre ihn nicht. Aber ich möchte heute Morgen sagen: Gott ist ein Gott, der spricht. Hier heißt es, dass Gott zu Abraham gesprochen hat. Ich weiß es nicht, wie Abraham das Reden Gottes für sich irgendwie erkannt hat. Das steht hier nicht da, dass Gott in einer lauten Stimme zu ihm gesprochen hat: Abraham, geh aus deines Vaters Land und so weiter. Das steht hier nicht so da. Ich vermute viel eher, dass es eine innere Wahrnehmung war, eine innere Stimme, die er einfach auch für sich so angenommen hat, als wenn es das Reden Gottes ist. Der Punkt ist aber, dass Gott heute noch redet. Amen. Und dass er zu dir reden will, in dein Leben, in deine ganz persönliche einmal auch Situation hineinreden will. In Psalm 50, Vers 1, da heißt es: Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. So, Gott redet die ganze Zeit, jeden Tag. Hier heißt es, er ruft und redet der Welt zu, vom Sonnenaufgang bis zum Niedergang. Das heißt, den ganzen Tag über spricht Gott zu uns. Die Frage ist, ob wir sein Reden überhaupt erkennen oder wahrnehmen als solches. Aber Gott spricht den ganzen Tag. Und ich möchte einfach ein paar Anhaltspunkte geben, wie Gott zu uns überhaupt spricht. Eine Art und Weise ist einfach, dass Gott zu uns durch die Natur spricht. Durch das Geschaffene. Die Bibel spricht ganz klar, dass wir sein Wesen, sein Charakter, wie er ist und wie er denkt, durch das Erschaffene erkennen können. Dass wir dadurch einfach ihn sehen können, dass wir auch dadurch ihn hören können. Und ich habe mir sagen lassen, dass Menschen, die einfach auch unter Depressionen leiden oder denen es nicht gut geht, die in die Natur gehen und einfach einen Spaziergang machen, dass sie dadurch erfrischter wieder zurückkommen. Im Sommer war ich in Kroatien mit meiner Frau in Urlaub und da waren wir am Strand dann gesessen, abends, wie das so ist, und dem Sonnenuntergang nachgeschaut. Und ich kann dir sagen, es war ein Sonnenuntergang nach dem anderen, jeden Abend. Und wir saßen da und haben das einfach in Stille genossen. Und wenn das so einfach du betrachtest, das macht was mit dir. Das lässt dich nicht irgendwie kalt, ja, das ist ja cool, komm, jetzt gehen wir wieder essen. Ja, sondern es berührt dich. Wenn einfach der Himmel so erstrahlt in seiner Schönheit, wie wir es hier ein Stück weit sehen, ist es der Sonnenaufgang. Aber jeder Sonnenaufgang und Sonnenuntergang hat beides was Schönes. Und durch die Natur sehen wir oder können wir Gottes Schönheit erkennen. Wir sehen die Vielfalt, wir sehen die Intelligenz, die dahinter stecken. Und wir sehen, aha, wenn es also gemacht ist, dann ist der, der dahinter steckt, auch voll genial. Und ich kann es immer noch nicht verstehen, dass manche denken, das sei irgendwie durch Zufall entstanden, über Jahrmilliarden von Jahren, und dann ist es halt irgendwie hat sich von alleine weiterentwickelt. Das ist ungefähr so, wie wenn man heute sagen würde, mein Mercedes mit einer Vollausstattung und allem, was er hat, an ABS und an Elektronik und an Fahrspurassistent und an, was hat er noch, Bremsassistent und an selbst autonomes Fahren und Müdigkeitserkennung, wenn ich müde bin, dass er einfach dann auch langsamer fährt oder sogar stoppt und so weiter. Das ist irgendwie entstanden vor Millionen von Jahren aus einem Klumpen Eisenerz. Und dann ist es durch Zufall halt ins Lava gekullert. Und dann hat sich da halt rotiert und sind Räder entstanden. Ja, keiner würde das sagen. Hinter Intelligenz steckt Intelligenz. Amen. So, wenn wir die Natur sehen, dann können wir erkennen, wer Gott ist. Und Gott redet zu uns jeden Tag vom Sonnenaufgang bis zum Untergang. Und ich habe mir gedacht, wenn wir Menschen schon in der Lage sind, mittels hoher Technik, indem wir Satelliten in den Orbit schicken und die einfach Erdumkreis umlaufen, damit wir miteinander kommunizieren können, drahtlos an jedem Ort der Welt, mittels Skype sogar und Apps und so weiter, ist ja heutzutage einfach ein kleines, die Welt wird klein. Dann denke ich mir, hey, ist es nicht Gott viel einfacher, mit dir zu kommunizieren, der uns die Intelligenz gegeben hat, miteinander zu kommunizieren, oder? Dann ist es doch Gott viel einfacher, auch mit dir zu reden. Und wenn dir Gedanken kommen, Gott redet nicht zu mir, Gott will mit dir reden. Er will sich dir offenbaren. Er will in dein Leben ganz konkret hineinreden und öffne dein Herz. Öffne dein Herz und erwarte, dass er zu dir spricht. Gott spricht durch uns zum Beispiel auch durch andere Menschen. Er kann, muss nicht so sein, aber er spricht durch uns, durch andere Menschen. Und manchmal ist gerade durch die wir es nicht erwarten. Oder vielleicht sogar die uns am nächsten stehen. Es kann dein Ehepartner sein. Manchmal sagt dein Ehepartner dir etwas, was dir nicht gefällt, was dir nicht schmeckt. Aber ich möchte dich bitten, einfach hör doch zu, vielleicht ist es das Reden Gottes. Gott kann auch durch deinen Nachbarn zu dir reden, der jetzt nicht Gott kennt, der nicht so freundlich ist, aber der irgendetwas sagt und einfach dich ermahnt oder was auch immer. Gott kann durch deinen Arbeitskollegen zu dir reden. Gott kann durch Kinder zu dir reden. Vor Jahren, da waren wir, als mein Vater noch gelebt hat und eins meiner Kinder sehr jung waren, am Tisch gesessen und wir haben zusammen gegessen. Und mein Vater, der war schon 80 oder über 80 Jahre, meine ich. Und ältere Leute, da ist die Haut nicht mehr ganz so straff. Das ist einfach so, dass die Haut etwas lockerer dann hängt. Und dann hat eine meiner Tochter mitten aus dem Blauen heraus gesagt, Mama, warum hat Papa so einen Hals wie eine Kuh? Und wir alle, das ist peinlich. Und dann, aber dann hat mein Vater das nicht so gehört. Was hat sie gesagt? Und wir, wisst ihr, Kinder sagen manchmal Dinge heraus aus dem Nichts. Sie meinen es nicht böse, sie einfach haben Fragen, sie sind da ein bisschen naiv. Und Und durch Kinder redet Gott ganz oft zu mir. Und öffne dich einfach für das Reden Gottes und schränke ihn nicht ein. Gott kann zu dir reden, auch durch einen Film. Das ist mir auch schon passiert, dass du im Film sitzt und irgendeine Aussage, irgendein Satz berührt dein Herz. Es spricht dich an. Es kann ein Plakat sein, es kann eine Werbung sein. Vor kurzem war eine Frau, hat mir erzählt aus unserer Gemeinde, die hatte einen Kurs besucht für Frauen. Und zum Ende dieses Kurses, das sollte man in einer Collage aufschreiben, wovon du träumst, was dein Herz bewegt und was du einfach auch irgendwie in deinem Leben noch tun möchtest. Und sie hatte so das aufgeschrieben und ein Wort war unter anderem Go. Das hat sie dann ganz rot angemalt und so weiter und so fort. Und dann hatte sie das einfach beiseite gelegt. Und erst vor kurzem sagte sie mir, ich bin nach Hause gefahren. Und dann hatte sie, ich weiß nicht mehr, ob es ein Auto war oder ein Schild war, das Wort Go gelesen. Und dann kam einfach, und sie war in einem Prozess einfach, Gott, was ist der nächste Schritt für mich? Und dann hat sie einfach dieses Wort gelesen und dann hat sie sich erinnert, ey, das Wort in dieser genau Farbe habe ich doch bei mir aufgeschrieben, auf dieser Collage. Und in den nächsten Tagen kam dieses Wort immer wieder an verschiedenen anderen Stellen, auf einem Lieferwagen und dort an verschiedenen anderen Stellen, bis sie gemerkt hat, okay Gott, ich habe es verstanden. Du willst mir sagen, dass ich gehen soll. Und so kann Gott einfach ganz unterschiedlich zu dir sprechen. Wir haben zu Hause Meerschweinchen. Eins ist jetzt vor kurzem gestorben und es gab so ein bisschen ein Drama, wenn ein Meerschweinchen stirbt und es dir zu Herzen gekommen ist, dann gab es Tränen bei meiner Tochter, sogar meine Frau war tief berührt. Aber was ich damit sagen will, die Meerschweinchen, die haben eine Sensibilität, wie sagt man das, den Tierhalter zu kennen. Und momentan sind sie oben in meinem Zimmer von meiner Tochter. Und wenn jetzt meine Frau nur die Treppe hochgeht ins Zimmer oder meine Tochter, dann erkennen die das. Die sagen noch nicht ein Wort, die haben noch nicht irgendwie ein Geräusch gemacht, außer dass sie halt die Treppe hochgehen. Aber an dem Geräusch, dann fiepsen die. Und ich habe mir gedacht, es ist interessant, dass die das irgendwie wahrnehmen. Irgendwie haben die in ihrem System ein Ortungswahrnehmungssystem, dass sie erkennen können, wer jetzt gerade die Treppe hochkommt. Weil nicht bei jedem fiepsen sie. Bei mir fiepsen sie jetzt nicht immer so. Bei denen, die ihnen Streicheleinheiten geben und so weiter. Und ich habe gedacht, wow, wenn das bei den Tieren so ist, dass sie, die sehen es nicht, aber die haben irgendwie in ihrem Organ, hören die das an dem Geräusch oder an der, vielleicht hören die das Schnaufen, keine Ahnung. Aber wisst ihr, Gott hat in uns auch so ein Ordnungssystem hineingelegt, seine Stimme wahrzunehmen, seine Stimme zu hören. Weil Jesus sagt, dass meine Schafe hören meine, was? Meine Stimme. Meine Stimme, meine Schafe, sie können es hören. So wenn du Jesus in deinem Herzen hast, wenn du ihm nachfolgst, dann hast du einfach die Voraussetzung, seine Stimme zu hören. Das hat Gott mit dir hineingelegt. Das ist in deinen Genen, in deinem DNA drin, in deiner geistlichen DNA. So sag nicht, ich kann nicht Gott hören oder ich höre nicht. Das ist eine Lüge. Vielleicht hast du einfach das noch nie für dich in Anspruch genommen, dass Gott zu dir persönlich reden will. Und einfach auch das wahrgenommen. Viele Menschen sehen das gar nicht oder kennen es gar nicht, dass Gott bereits zu ihnen gesprochen hat, weil sie das gar nicht als das Reden Gottes für sich erkennen. Aber würden wir uns einfach mal dafür öffnen, würden wir das für uns auch in Anspruch nehmen, würden wir sagen, ja, ich glaube, dass Gott zu mir spricht, dann würden wir auch mehr sensibel dafür sein und es annehmen können. Amen. Und ich glaube, dass Gott uns da dazu ermutigen möchte, weil er nicht nur zu Abraham spricht. Ich glaube, dass Abraham auch dieses innere Ohr für Gott öffnen musste, dass er das entwickeln musste, dass er einen Hunger haben musste, dass er auf der Suche war, womöglich Gott und wahrscheinlich Gott irgendwie in der Schöpfung auch erkannt hat, die Nation, einfach sein Volk, woher kam, waren ja Mondanbeter und Animisten. Und irgendwie hat er wohl erkannt, es muss ein höheres Wesen geben und auf der Suche war. Und in dem hat er Gott gefunden und Gott hat zu ihm gesprochen. So nimm es mit, Gott spricht zu dir und er wird oder spricht gerade auch jetzt zu dir. Der zweite Punkt ist, den ich hier aus den Versen mitnehme, Gott gibt dem Abraham einen ganz klaren Auftrag. Er sagt nämlich, geh. Geh aus deines Vaters Haus, aus deines Vaterland, aus deiner Verwandtschaft. Geh und geh in ein Land, das ich dir noch zeigen werde. Er hat ihm einen ganz klaren Auftrag gegeben, was er tun soll. Es war nicht irgendwie eine Empfehlung, es war nicht irgendwie eine, aber wenn du Lust hast, hey, wir zwei, ich habe ein Abenteuer mit dir. Komm, wir zwei, wir gehen jetzt mal so richtig auf Abenteuer. Sondern Abraham, geh, ist eigentlich ein Befehl. Ist nicht eine Option gewesen, sondern Abraham, ich will, dass du jetzt etwas tust. Ich will, dass du jetzt einfach dich in Bewegung setzt. Auf geht's, los geht's, so könnte man sagen. Und Abraham, er folgt dem. Er folgt dem, er macht es. Und ich habe mir aus dem her für mich einmal zu Herzen genommen, auch wir müssen uns in Bewegung bringen. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir ein Leben mit Gott leben wollen, dann bedeutet es auch für uns, dass wir in Bewegung sein müssen und in Bewegung sein bleiben müssen. Wisst ihr? Weil ihr kennt ja den Satz, wer rastet, der rostet. Das kennt fast jeder. Und wir beziehen es oft aufs Körperliche. Ja, ich bin nicht mehr so ganz gelenkig und man spürt schon einige einfach Körperteile mehr, wenn das Alter voranschreitet. Und man kann es aufs Körperliche natürlich übertragen, dass man Fitness machen muss, dass man einfach irgendwie sich mehr betätigen muss. Aber man kann es genauso gut aufs Geistliche übertragen. Dass wer geistlich rastet, wer geistlich innerlich anhält und stehen bleibt, der rostet genauso. Und in der Natur sehen wir es wiederum einfach, wenn wo keine Bewegung drin ist, da fängt etwas an zu faulen. Da fängt etwas an zu stinken. Ich weiß nicht, ob du heute Nachmittag jemanden eingeladen hast zum Essen und wenn du jetzt zu Tisch sitzt, dann hast du einfach da einen Krug mit Wasser, der steht ja schon 2 Wochen und so leicht grünlich, dann schenkst du ein. Zum Wohl, Prost. Und der andere denkt, oh, ich weiß nicht, ob ich das trinken soll, hey, Herr, hilf mir. Gib mir was Frisches. So, wir würden was Frisches aus dem Leitungswasser, was in Bewegung ist, weitergeben. Und wir wissen auch aus der Natur, aus dem toten Meer, wenn Wasser nur zugeführt wird, aber nicht abführt, was passiert? Da ist kein Leben vorhanden. Im See Genezareth oben, da ist eine Vielfalt. Nicht mehr ganz so viel wie mal vor einigen Jahren, aber es ist immer noch Leben da. Da gibt es Fische und verschiedene andere Pflanzen und so weiter. Aber im Toten Meer, so wie der Name schon sagt, da ist es tot. Klar gibt es da Organismen und so weiter und so fort. Aber es gibt da kein, weißt, Fische oder solche Dinge, wo du angeln kannst und so weiter. Und das Einzige, was du machen kannst, du kannst drin liegen und es dir gut gehen lassen. Und in unserem eigenen Leben ist es genauso. Wenn wir nicht in Bewegung sind und in Bewegung bleiben, dann fangen wir an zu sterben. Oder wir fangen an zu stinken, zu faulen. Ah, ich weiß nicht mehr, ob ich jetzt in den Gottesdienst gehen soll. Jeden Sonntag. Ah, weißt du, ich arbeite so hart die ganze Woche und dann immer diese Lieder singen und dann im Zuhören und dann mein Magen knurrt dann immer so während dem Gottesdienst und ich glaube, ich bleibe heute zu Hause. Und im Hauskreis, ach, das bringt mir gar nichts. Ich schlafe da immer ein. Ja, vielleicht hat es nicht weniger mit dem Hauskreis zu tun, sondern mit dir, dass du nicht mehr so in Bewegung bist. Wisst ihr, wenn wir in Bewegung bleiben, dann können wir aus allem etwas mitnehmen für uns. Dann können wir in allem irgendwo gesegnet werden für uns. Aber wenn wir nicht Bewegung sind, wenn wir so lethargisch sind und so selbstgefällig, na, das gefällt mir jetzt nicht so. Ah, das war jetzt auch nicht so gut und das war jetzt auch falsch und ah, das kann man jetzt auch nicht so sehen. Und weißt du was? Alles, was Gott für dich hat, geht an dir vorbei. Und du gehst nach Hause und du sagst, wie war's? War es auch nicht so. Das ist ein typisches, weil keine Bewegung mehr, keinen Hunger mehr da ist, keine Leidenschaft in deinem Herzen einfach da ist. Abraham ist nicht losgegangen und hat irgendwo angehalten, sich zur Ruhe begeben. Er hat angehalten, klar, es gab Stationen, wo er einfach dann sein Zelt aufgebaut hat, sein Lager, aber er hat sich da nicht einfach zur Ruhe begeben, sondern Gott hat ihn weitergeführt und in unserem Leben auch. Wir müssen in Bewegung bleiben und das unser Leben lang. Und es hat mit Veränderung zu tun. Veränderung gefallen uns nicht. Abraham musste auch aus dem heraus, was er einfach gewohnt war, was ihm vertraut war, was seine Sicherheit war, wo er einfach auch darauf gebaut hat, wo er seine finanzielle Sicherheit gehabt hat und so weiter. Und er musste bereit sein, das zu verlassen und ein Wagnis einzugehen. Und wisst ihr, ich glaube, dass Gott uns auch immer wieder neu herausfordert, Wagnisse einzugehen, um in Bewegung zu bleiben. Dass wir uns strecken lassen, dass wir unsere Zeltpflöcke des Herzens immer wieder weit strecken. Und wir erleben es bei uns auch in der Gemeinde auch immer wieder. Veränderung kommen, ständig. Wir leben einen Prozess der Veränderung. Und es streckt uns, es fordert uns heraus. Aber das Gute ist, wenn wir uns auf Veränderung einlassen, dann hält es uns nahe bei Jesus. Das habe ich für mich festgestellt. Wenn ich einfach mich diesem Veränderungsprozess, der mir nicht gefällt oder der mich sehr herausfordert, mich hingebe, dann fordert mich das heraus, umso mehr an Jesus zu bleiben. Weil alleine schaffe ich es nicht. Alleine weiß ich nicht, wie einfach es weitergehen soll. Alleine weiß ich nicht, wo ich einmal das dann auch meistern soll. Aber ich weiß, okay Gott, ich begebe mich in diesen Veränderungsprozess hinein und mit dir zusammen werde ich dahin durchgehen. Amen. Wir haben jetzt seit 2 Jahren an Weihnachten ein Weihnachtsmusical und wir hatten die Jahre zuvor ein super Krippenspiel. Vielleicht waren einige von euch auch schon mal dort und uns mit angeschaut und das ist immer sehr gut vorbereitet worden und sehr gut einfach auch durchgeführt, sehr einfach auch plastisch mit Schauspielern und mit Knalleffekten und Engeln und Gloria und so weiter. Und wir haben gemerkt, so nach 7 Jahren, jetzt ist auch gut, wir kennen so die Pointen und einfach die Knalleffekte und so weiter und so fort. Ich glaube, ich bin mal dran, etwas Neues zu starten. Wir wollen ein Musical ins Leben rufen. Warum? Nicht einfach, um irgendwie cool zu sein, um irgendwas Neues mal zu machen. Unser Herz ist immer, wir wollen Menschen erreichen. Wir wollen nicht irgendwie für uns nette Veranstaltungen und Meetings haben, sondern wir wollen immer schauen, wie erreichen wir die heutige Gesellschaft? Wie tickt die heutige Gesellschaft? Und was müssen wir tun, damit wir dem gerecht werden? Und nicht, dass die Krippenspiele nicht mehr gut genug wären, aber wir haben gemerkt, Menschen werden erreicht durch Musicals. Und so haben wir dann einfach das Musical aufgestellt und ein Skript geschrieben und geprobt und über ein Dreivierteljahr uns vorbereitet für 2 Stunden gerade mal, also 2 Veranstaltungen jeweils 1 Stunde. Und dann haben wir es in diesem Jahr fortgeführt. Und wir haben gemerkt, dass es aber, weil es was Neues ist, in der Gemeinde manche vielleicht nicht ganz so gefällt. Was? Es gibt kein Krippenspiel an Heiligabend. Das gibt's doch gar nicht. Das haben wir doch bisher immer so gemacht. Wie könnt ihr es wagen, an Heiligabend, nicht ganz so, ich übertreibe es ein bisschen. Aber dass ihr versteht, wenn wir uns Veränderung hingeben, dann gefällt es uns nicht immer. Weil wir aus dem Gewohnten herauskommen, was uns vertraut ist, was uns so lieb geworden ist. Und manchmal müssen wir, um in Bewegung bleiben, vielleicht auch die eine oder andere heilige Kuh schlachten, ich sage es mal so knallhart, um einfach wieder neu in das hineinzukommen, was Gott tun möchte. Weil Gott ist ständig in Bewegung. Er ist nicht ein Gott, der einfach an einem Ort da und bleibt, sondern er ist in Bewegung, in ständiger Bewegung. Das sehen wir durch die ganze Schrift hindurch. Als er das Volk Israel durch die Wüste geführt hat, das wisst ihr ganz genau, da hat er am Tag in einer Wolkensäule sie begleitet und des Nachts in einer Feuersäule. Und wenn immer die Wolkensäule sich zur Ruhe begeben hat, dann hat das Volk sein Lager aufgebaut und so weiter. Wann immer einfach es sich erhoben und weitergegangen ist, dann musste das Volk auch weiterziehen. So Gott ist in Bewegung. Die Gesellschaft um uns herum verändert sich ständig. Und wir tun gut darum, neu zu fragen, Gott, sind wir an deinem Pulsschlag? Tun wir das, was wir tun? Ist es effektiv? Ist es fruchtbar? Und wenn es nicht fruchtbar ist, Gott, was müssen wir tun? Was müssen wir verändern, damit wir den Auftrag erfüllen, den du uns gegeben hast? Weil Gott hat uns einen Auftrag gegeben, nach wie vor. So wie Abraham. Geh hin in alle Welt und verkündige das Evangelium. Das ist unser Auftrag. Bis Jesus wiederkommt. Amen. So bleib in Bewegung. Gib dich auch diesem Prozess hin, einfach der nicht immer angenehm ist, der dich einfach auch herausfordert und der einfach einen streckt. Aber sei gewiss, dass Gott mit dir ist in diesem Veränderungsprozess. Und dass Gott dir immer wieder neues, frisches Wasser gibt, dass Gott dich immer wieder neu beleben wird, dass Gott einfach dir zur Seite stehen wird. Amen. Der dritte Punkt, und ich komme zum Schluss, der mir wichtig geworden ist, dass Gott dem Abraham eine Verheißung gibt auf sein Reden hin. Also bei Gott gibt es immer eine Belohnung, wenn wir auf das Reden Gottes hin handeln. Er sagt nicht nur, geh aus deinem Vaterland, Verwandtschaft und Vatershaus, sondern er sagt ihnen auch, hey, ich habe dann was für dich bereit. Ich möchte dir da was geben. Ich habe da eine Belohnung für dich dann. Ich möchte nicht nur einfach, dass du ein cooles Abenteuer erlebst, sondern ich habe da was für dich bereit. Ich möchte was mit dir und durch dich tun. Und Gott ist ein Gott, der belohnen will, der dich auch belohnt. Und ich möchte eine weitere Schriftstelle, die das einmal auch zeigt, mit euch lesen. In Matthäus 6, Vers 17, da heißt es hier, wenn du fastest, dann pflege dein Haar und wasche dein Angesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, was wird er dann? Er wird dich belohnen. Er wird dich belohnen. Wenn wir auf Gottes Reden hin handeln und das tun, was uns gesagt hat, dann gibt es immer eine Belohnung. Und ich hoffe, dass das für dich eine Ermutigung ist und einfach, dass wenn Gott zu dir was gesprochen hat, dass du dich erinnerst, okay, Gott hat eine Belohnung für mich bereit. Die Sache mit der Belohnung ist ja so, dass die dann nicht immer sofort eintrifft, wenn wir es getan haben. Oder vielleicht dann bekommen, wenn wir es erwartet haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Aaron gedacht hat, hey cool, wow, er will mich zu einem großen Namen machen und mich segnen und alle Nationen der Welt segnen, okay. Und er ist losgezogen, alles hinter sich gelassen, so weiter und so fort. Und dann nach 3 Monaten, 4 Monaten, immer noch nichts in Sicht. Ja, nach 2 Jahren, nach 3 Jahren, immer noch nichts in Sicht. Und andere fragen schon, sind wir schon endlich da? Nein. Sind wir schon endlich da? Nein. Nein, wir sind noch nicht da. Es ist noch nicht so schnell einfach zustande gekommen, wie Abraham sich das gedacht hat. Ein weiterer Vers in Hebräer 11, Vers 6, da heißt es, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die, was belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Gott will uns belohnen. Das ist sein Wesen, das ist seine Art. Er gibt uns nicht sein Reden, um uns das Leben schwer zu machen, um uns das Leben irgendwie zu bedrücken, sondern er will uns belohnen. Er will einfach dich damit segnen. Aber es kommt halt nicht immer dann, wenn wir das vielleicht erwarten. Und ich kann mir vorstellen, dass als Abraham das gehört hat, dass er bei sich gesagt hat, wow, das ist aber ein Riesenrisiko, das ist ein Wagnis. Oder dass einige um sein Umfeld ihnen gedacht haben, Mensch, Abraham, ja, wie war's, du lässt jetzt alles hinter dir? Ja, wo geht's denn eigentlich hin? Und Abraham, ja, das weiß jetzt auch noch nicht so ganz genau. Was, das weißt du nicht ganz genau? Und du lässt alles hinter dir? Ja, und wie lang dauert denn die Reise? Ja, das weiß jetzt auch nicht ganz so genau. Abraham, ja und für was, von was wirst du dann leben? Das weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Ja, Abraham, du hast Frau und was weiß ich und Hof und Haushalt. Du bist unverantwortlich. Du musst hier bleiben und was auch immer. Ich kann mir vorstellen, dass es in so einer Art und Weise vielleicht vor sich gegangen bin. Vor Jahren sind meine Frau und ich auf Bibelschule gegangen, nach Schweden ins Ausland. Ist ja auch schon jetzt 25 Jahre her. Und wir haben für uns ganz klar empfunden, dass Gott uns da haben will. Wir haben gebetet, wir haben Gott gesucht, wir haben empfunden, dass wir eine Schule suchen sollen, die uns ausrüstet, die uns zurüstet und so weiter. Und haben empfunden, genau dieser Ort ist der richtige Ort im Gebet. Und das haben wir dann gemacht, meine Arbeit gekündigt, Wohnort aufgegeben, Gemeinde und so weiter und Freundeskreis hinter uns gelassen, um einfach dort auf die Schule gehen zu können. Weil wir die Erwartung gehabt haben, Gott, du hast da was für uns, um uns zu segnen. Und dann an einem Abend, weiß ich noch, da war ich im Gespräch mit einer meiner Schwestern am Telefon und mir gesagt, ja Tim, ja und was macht ihr denn da genau? Und so und so und so und so. Was ist das für eine Schule? So und so und so und so. Ja und von was lebt ihr denn? Kannst du da arbeiten? Nee, ich kann da nicht arbeiten, weil in Schweden kriege ich keine Aufenthaltsgenehmigung. Ja und wie wollt ihr es finanzieren? Ja, ich habe jetzt also was angespart und es reicht für einen bestimmten Augenblick und Momente oder Monate und dann weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Ja, spinnst du? Und ich habe mir einmal Vorwürfe gemacht und meine Frau war hochschwanger und wir sind als junges Ehepaar und ich sage manchmal ist es ganz gut, wenn man naiv und einfach abenteuerlustig ist und nicht so viel überlegt und hier und hort und kann ich und wann, sondern dass man einfach loszieht und im Glauben loszieht. Und wir sind einfach im kindlichen Vertrauen, das wir gehört haben, losgezogen. Und sie hat auch den Vorwurf mir gemacht, ja, du bist unverantwortlich. Und was ist einmal, wenn ihr dann einfach nichts mehr zu essen habt und kein Geld mehr habt? Du musst euch um deine Familie kümmern. Und ich habe dann aufgelegt und gedacht, oh Mann, was mache ich denn bloß? Ich fühle mich so schlecht, hey. Und dann muss ich nur ins Gebet gehen und sagen, Gott, aber du hast doch gesagt, wir sollen da hingehen. Und ich sage, Gott, ich setze das alles auf eine Karte. Und wir haben das gemacht und gesagt, Gott, du weißt, so und so viel Finanzen haben wir. Und ich kann dir sagen, wir haben mitunter das beste Jahr unseres Lebens dort gehabt. Nicht, dass wir, weißt du, Finanzen Hülle und Fülle gehabt haben und dass wir uns alles leisten konnten. Bibelschuljahre sind keine Herrenjahre. Manchmal haben wir von Kartoffelauflauf und gelebt. Aber wir sind durchgekommen und wir hatten es sehr gut. Wir hatten eine sehr gute Wohnung, die wurde komplett neu renoviert. Die Küchenausstattung war komplett neu, neue Spülmaschine, neue Herd und alles. Und wir hatten auch vorher gebetet, dass sein Ehepaar, dass wir Freunde kennenlernen würden, mit denen wir zusammenziehen könnten in der WG, dass wir nicht so alleine sind und uns gegenseitig auch austauschen könnten während einfach auch dann der Zeit. Und dann schickt Gott ein Ehepaar aus Amerika, 5 Tage vor Schulbeginn, weil wir waren schon auf der Suche nach einer Wohnung und wir konnten keine finden. Und dann war damals auf so einem schwarzen Brett solche Annoncen und Vermietungen und so weiter angezeichnet. Dann haben wir eine gesehen und dann sind wir hingegangen und es war eine Frau von der Heilsarmee und die hat eine super Wohnung gehabt, riesengroß. Die war für uns alleine zu groß und auch zu teuer. 6.000 Kronen hat die damals gekostet, Miete. Und wir hatten uns ein Limit gesetzt von 3.000 Kronen. Haben gesagt, das könnten wir uns monatlich so vorstellen als Limit. Und dann haben wir gesagt, ja, also wir finden die Wohnung sehr gut und wir würden sie auch gerne haben. Entspricht einfach auch so dem, was wir uns vorgestellt haben. Eben, wir waren komplett neu renoviert, die Küche komplett neu. Und die Frau war uns auch sehr wohlgesonnen, hat gesagt, nee, aber sie will es doch nicht, sie will es lieber langfristig an jemanden vermieten. Und haben wir gesagt, schade, dann sind wir wieder nach Hause gegangen und gebetet und so weiter und so fort. Und dann war es so, bei der Frau, wo wir kurzfristig gewohnt haben, die wollte eigentlich an einer Missionsreise teilnehmen und hat einfach verschlafen an dem Morgen und hat es verpasst, da teilzunehmen. Und bevor sie sich den ganzen Tag ärgert, sie, was mache ich jetzt, geht dann einfach in die Gemeinde, um dort zu helfen. Es gab da so verschiedene Zeitschriften, die man sortieren musste. Kommt ins Gebäude von der Gemeinde und läuft da den Flur entlang, wo diese Tafel mit den ganzen Annoncen ist. Und da steht ein junges Paar aus Amerika, gerade frisch angekommen am Tag zuvor. Und die können kein Schwedisch und sind ganz fremd. Und die kann Englisch und spricht mit denen und sagt, ja, kann ich euch weiterhelfen? Ja, wir suchen eine Wohnung und so weiter und so fort und kommen mit denen ins Kontakt. Und dann sehen sie einfach die Wohnung, auch eben halt die Wohnung, die wir angeschaut haben, gehen mit ihr zusammen dann die Wohnung anschauen, nochmal neu. Und in der Situation war es so, dass die Frau von der Heilsarmee offen wäre, einfach die Wohnung zu vermieten, wenn sie einfach zusammen mit jemand anders die mieten wollen. Und dann war eben die Frau, bei der wir gewohnt haben, zusammen bei dem Ehepaar die Wohnung anschauen und die sagen, ja, kennst du irgendjemanden, mit dem wir die Wohnung teilen könnten? Ja, ich kenne ein Ehepaar, die sind bei mir zu Hause gerade, wohnen im Wohnzimmer. Und so haben wir die Wohnung bekommen. Und genau zu dem Preis, wo wir dann einfach uns vorgestellt haben. Und wir haben Versorgung über Versorgung erlebt, dass Leute uns etwas gegeben haben, wo wir es nie gedacht haben. Und von Leuten, wo wir es gedacht haben, von denen haben wir nichts bekommen. Und ich bin jetzt nicht böse oder halt irgendwie sauer gewesen, aber wir haben gedacht, von Freunden, die einfach uns gut kennen und auch unsere Situation Bescheid wissen, die werden wahrscheinlich uns unterstützen. Wir haben jetzt nie groß irgendwelche Rundbriefe geschrieben, ist zum Teil heute falsch und irgendwie Fundraising über Facebook gemacht, sondern wir haben das Gott gegeben. Wir haben gesagt, Gott, wenn du uns hier haben willst, du wirst versorgen. Wir müssen es gar nicht irgendwie manipulieren oder machen. Und Leute haben dann gegeben, wo wir einfach verwundet waren. Ich könnte euch noch viele andere Geschichten erzählen, aber es ist so, wenn wir dem Regen Gottes folgen, dann ist es ein Wagnis, dann ist es ein Abenteuer. Und natürlich könnte vieles schief gehen. Natürlich könnte einfach nicht alles so glatt gehen. Und es ist auch nicht alles glatt gelaufen bei uns und es ist auch nicht alles glatt gelaufen beim Abraham. Und er hat auch sogar Fehler gemacht. Und es bedeutet für mich halt, oh, Abraham, wisst ihr was? Abraham, er hat gelogen. Er hat gelogen über seine Frau. Und das nicht nur einmal. und hat sich und seine Frau in ganz große Schwierigkeiten gebracht. Und er ist der Held des Glaubens, ein Held, er ist der Vater des Glaubens. Wisst ihr, ich freue mich jetzt nicht darüber irgendwie in Häme, sondern es zeigt mir, oh, das tut mir gut, dass selbst solche Helden des Glaubens auch Fehler machen können und Gott sie nicht dabei hängen lässt, sondern sie da was dabei raus lernen können. Ich glaube, dass Abraham was dabei gelernt hat, insbesondere als er dann versucht hat, in seiner eigenen Regie, in seiner eigenen Leistung heraus, die Verheißung Gottes in Erfüllung zu bringen. Als er nach 25 Jahren immer noch keinen Nachkommen gesehen hat und er sich gedacht hat, wow, also jetzt wird es langsam eng, hey, ich bin schon bald 100 und Sarah, bei dir geht sowieso lang nichts mehr und ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt noch zustande kommen soll. Und dann kommt noch Sarah und bringt auf eine gute Idee, hier hast du Hagar, also ran jetzt und dann haben wir den Nachkommen. Und wisst ihr, als er dann einfach das aus eigener Kraft dann gemacht hat, es kam nur Ärger, nur Streit, bis auf den heutigen Tag. Und nicht als ein Vorwurf, aber es ist eine Lehre für uns, wenn wir dann Gottes Verheißung oder Belohnung in unserer eigenen Leistung erbringen wollen, dann bringt es nur Stress und Ärger. Und ich glaube, dass Abraham dann was gemerkt hat, Mensch, also wenn Gott mir das verheißen hat, Gott, dann muss ich es dir überlassen. Ich kann es nicht. Ich bring's nicht zustande, ich hab's vermasselt, nicht nur einmal, sondern zweimal. Ich überlasse es dir. Und gegen Ende, oder nicht gegen Ende, aber wir lesen dann einen weiteren Vers, wie Abraham mit der Situation umgegangen ist, um die Verheißung in seinem Leben zu erleben und die Belohnung, nämlich in Römer 4, 18 bis 21. Obwohl nichts mehr zu hoffen war, gab Abraham die Hoffnung nicht auf und glaubte, dass Gott ihn zum Vater vieler Völker machen würde. Denn er hatte ihm gesagt, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und obwohl er damals schon fast 100 Jahre alt war und wusste, also er war ja nicht dumm, er wusste, hey, bei mir geht nichts mehr, dass er keine Kinder mehr zeugen und seine Frau keine Kinder mehr bekommen könnte, wurde er im Glauben nicht schwach und zweifelte nicht an der Zusage Gottes, sondern er ehrte Gott, indem er ihm vertraute und wurde so im Glauben gestärkt. Er war sich völlig gewiss, dass Gott auch tun kann, was er verspricht. Abraham hat in dem Moment aufgehört, in seiner eigenen Leistung das zu vollbringen, was Gott ihm belohnt hatte oder versprochen hatte, indem er ihm einfach gesagt hat, Gott, ich vertraue dir. Und Gott, ich danke dir für deine Zusage. Ich danke dir für dein Reden. Ich schaue jetzt nicht auf meine Umstände. Ich schaue nicht auf das, was gar nicht möglich sein kann. Ich schaue nicht einfach auf das, was andere sagen, sondern ich schaue auf dein Reden hin. Ich schaue auf dein Wort hin. Und ich habe vorhin vergessen zu sagen, die meiste Art und Weise, wie Gott zu uns spricht, ist natürlich durch sein Wort. Amen. Die allermeiste Art und Weise, wie er zu dir spricht, ist durch die Heilige Schrift. Und deswegen möchte ich so ermutigen, lies Gottes Wort, so oft du es kannst. Bleib da in Bewegung, lass da nicht nach. Nimm es immer wieder neu. Und auch wenn du irgendwie gar keine Lust danach hast oder es irgendwie zähes Fleisch ist, kaus und iss es runter, schluck's runter. Du isst ja auch nicht immer jeden Tag dein Leibgericht, oder? Und trotzdem isst du es, damit du gestärkt wirst. Das Gute ist, wir haben das Wort Gottes in Fülle, was Abraham damals gar nicht hatte. Er hatte die Heilige Schrift nicht, wie wir es heute haben. Aber du hast das Reden Gottes jeden Tag zu dir ganz persönlich, wenn du es für dich persönlich nimmst. Aber die Art und Weise, wie wir das Reden Gottes oder die Belohnung, die Verheißung in unserem Leben Realität werden lassen, ist, indem wir Gott die Ehre geben und sagen, Gott, du hast es verheißen, du hast gesagt, das habe ich empfangen, ich habe es festgehalten, ich stelle mich darauf, ich weiß nicht, wie das geschehen wird, ich weiß nicht durch wen, ich weiß nicht wann, aber ich weiß, dass es geschehen wird.
Und das, so hat Abraham gehalten und so hat er seinen Glauben gestärkt. Und indem wir das tun, das kannst du auch in deinem Leben tun, fängt dein Glaube an, einfach lebendig zu bleiben, in Bewegung zu bleiben, stark zu bleiben. Du nährst ihn, du stärkst ihn. Und dein Glaube bestärkt und stärkt und du wirst die Verheißung in Erfüllung kommen sehen.